Ja, guten Morgen miteinander. Es ist für mich eine mega Ehre und eine mega Freude, da zu sein bei uns in meiner Gemeinde, wo ich ja, fast aufgewachsen bin. Und ja, heute wird eine Missionspräsentation und Predigt sein, die ein bisschen vielleicht anders ist als normale Missionspräsentationen. Das sind wir. Meine Frau und ich mit unseren drei Pflegekindern, die wir im Moment haben, sind auch da, und vielleicht haben das schon gesehen. Und wir, wie gesagt, wir sind in... Es geht nicht. Da rauf. Einschalten, ja, das ist nicht schlecht. So, jetzt. Genau. Wir sind, wie gesagt, in Kolumbien, das ist in Südamerika, da sehen wir... Ein bisschen da, in Südamerika, da ist Europa, in Medellin ist da ziemlich da in den Bergen, im Zentrum. Da ist die Hauptstadt Bogota, da kommen wir her, das ist ein Foto von der Stadt, wie sie ist. Es ist so ein Tal rein. Genau, eigentlich recht modern. Und das sind unsere Kinder, und das sind unsere Vision ist, Kinder aus der erweiterten Lebensgemeinschaft aufnehmen in unsere Familie und sie mittels einer integralen Begleitung zu wiederherstellen und in Freiheit zu führen. Und was das genau alles bedeutet, da will ich jetzt gerne darauf eingehen. Wo steht der Missionsbefehl in der Bibel? Ich höre es murmeln, ich höre aber noch kein... Genau, aber ich meine den ersten Missionsbefehl, nicht den. Erste Mose 1, Vers 28, genau. Und jetzt, nein, ich muss ja Hochdeutsch sprechen, habe ich jetzt genau, mich erinnert, genau. Und dort steht, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das alles Lebendige, das sich auf der Erde regt. Also es ist eigentlich ein Missionsbefehl, die ganze Erde unter die Herrschaft von Gott zu bringen. Und wie sollen wir das tun? Das heisst, wir sollen fruchtbar sein, und fruchtbar hat mit unseren Talenten und unseren Gaben zu tun, dass wir Mehrwert schaffen zum Segen von anderen Menschen. Also wir sollen anderen Menschen dienen. Und sie sollen uns mehren, das ist auch ein Missionsauftrag, wir sollen Kinder haben und füllen. Das heißt, wir sollen uns ausbreiten, wir sollen Land einnehmen, wir sollen nicht einfach irgendwo bequem sitzen bleiben, sondern wir sollen die Erde für das Reich Gottes gewinnen. Aber wie wir ja wissen, haben die Menschen, die ersten Menschen, aber auch andere Menschen, versagt in ihrer Aufgabe. Sie haben gegen Gott rebelliert und seinen Befehl missachtet. Sie sind von Gott abgefallen. Und das sehen wir im 1. Mose 6, Vers 11, wo es heißt: Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Bosheit und Gewalt. Und da musste Gott einschreiten mit einem fürchterlichen Gericht, was die Sintflut zur Folge hatte. Doch auch nach der Sintflut hatten die Menschen weiter gegen Gott rebelliert. Und was machte nun Gott? Was war Gottes Antwort auf die Rebellion der Menschen? Weißt du was? Jemand was? Das habe ich nicht verstanden. Ja, die Sprachvielfalt, aber das war auch eine Reaktion auf die Rebellion der Menschen. Was war der Plan Gottes? Oder man sagt oft, wer war der erste Missionar? Also wenn man mal abseht, dass alle Menschen einen Missionsauftrag haben, wer war der erste Missionar in der Bibel? Abraham, genau. Und er gab einer ganz spezifischen Person, das war Abraham und seine Frau Sarah, weil alleine konnte er es ja nicht tun. Dann heißt es im 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also Geschlechter, das können auch Familien, Stamm, Volk heißen. Also es ist die Mission, hinauszugehen aus einem heidnischen Umfeld, also aus dem heidnischen Umfeld, das er kam, und sich zu vermehren und auszubreiten. Und Gott hat versprochen, dass er dann nicht nur ein großes Volk machen wird, sondern ein großartiges Volk. Doch die Nachkommen Abrahams, also die Söhne von Jakob, das sehen wir in der Bibel, begannen sich mit den Kanaanitern, also mit den Heiden, zu vermischen. Und da sandte Gott das Volk Israel nach Ägypten, weil in Ägypten lebten sie abgesondert. Sie wohnten ja in Gosen, das war ein abgesonderter Teil. Und auch die Ägypter verachteten eigentlich die Hirten. Und sie waren ja alle Hirten. Und so gab es keine große Vermischung mit den Ägyptern. Und so konnte das Volk eigentlich abgeschottet heranwachsen. Und da lesen wir in 2. Mose 1, Vers 7. Und die Kinder Israel waren fruchtbar, regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Und da wissen wir alle, da hat ja der Pharao dann Angst bekommen, gesagt, sie wären stärker als wir und hat sie versklavt. Und dann, als sie sich auf Gott besannen und Gott um Hilfe baten, sandte ihnen einen Erlöser, Mose. Und hat sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit. Aber nun ist die Frage, wie machte Gott aus einem Sklavenvolk, aus einem großen Sklavenvolk, eine großartige Nation? Wie machte das Gott? Eine Idee? Andere Idee? Er gab ihnen ein geschriebenes Gesetz. Und das heißt, er hat aus Analphabeten ein Alphabeten gemacht. Also er gab ihnen eine geschriebene Sprache. Und er setzte das Gesetz ein über alle Menschen. Also für alle Menschen galt das Gesetz gleich. Für Leiterpersonen wie Mose oder für andere Personen aus dem normalen Volk, alles, für alle galt das gleiche Gesetz. Und was ist denn das Gesetz? Habt ihr eine Ahnung, was das Gesetz genau ist? 10 Gebote ist Teil des Gesetzes, ja. Genau, die Richtlinien von Gott. Genau. Das ist die Beschreibung, eigentlich ist es die Beschreibung der Realität. Wie Gott die Erde geschaffen hat, hat er uns eine Bedienungsanleitung gegeben, die Bedienungsanleitung des Lebens. Es ist also keine Regel, die wir befolgen müssen, aus Gesetzlichkeit, sondern es ist eine Anleitung, wie das Leben funktioniert. Es ist eigentlich der Weg des Lebens, oder? Den Baum des Lebens, auch den wir im Garten Eden sehen, die Adam und Eva verlassen hatten. Und somit, mit dieser Art, ein geschriebenes Gesetz, veränderte Gott ein Sklavenvolk in eine großartige Nation. Doch auch Israel hatte klar eine Mission in ihrer Aufgabe. Es war nicht ein Selbstzweck, also dass ihnen einfach gut geht, sondern sie hatten auch eine Mission. Und zwar sollten sie ein Licht und Wegweiser für andere Völker sein, auf den wahren Gott hin, dass auch sie zu Gott kommen und das Leben finden. Und da lesen wir im 5. Mose 4, 5 bis 8. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie es mir der Herr, mein Gott, geboten hat, damit ihr nach ihnen handelt in dem Land, in das ihr kommen werdet um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Denn wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Und da sehen wir, der Höhepunkt von Israel, also viele sehen das als Verheißung dieses Bibeltextes, war der Höhepunkt unter dem König Salomon. Unter dem König Salomon sehen wir, wie Studierte und Könige aus allen Ländern zu Salomon kamen und die Weisheit von ihm bestaunten. Wie sie den Reichtum von Israel, also nicht nur von Salomon, sondern von ganz Israel bestaunten, der Wohlstand, den sie hatten. Doch leider bestaunen sie mehr Salomon anstatt Gott. Und wir sehen aber auch, dass es nur ein äußerlicher Glanz war, der langsam innerlich zerfiel, weil sie sich von Gott abgewandt hatten. Sie haben Gottes Anweisungen, also sein Gesetz, verlassen und das Licht, das sie sein sollten für die Nationen, haben sie das Licht der Nationen genommen, sagen wir, oder die Nationen hatten sie beeinflusst und sie wollten sein wie die Nationen um sich her. Israel versagt in seiner Mission. Was nun? Was machte Gott? Genau. Gott wird Mensch in der Gestalt von Jesus Christus. Und was war die Mission von Jesus? Menschen mit Gott versöhnen. Das Reich Gottes aufzurichten, genau. Genau, Erlösung. Also er hat durch seinen Tod die Menschen von der Knechtschaft Satans erlöst, also befreit. Und auch von der Sünde, also von Satan und der Sünde. Und sein Reich aufzurichten auf Erden. Aber ich frage euch, warum blieb Jesus nicht auf dieser Erde? Also die Jünger haben ja alle erwartet, dass er bleibt. Sie haben gedacht, ja, jetzt kicken wir die Römer raus und jetzt wird Jesus König von dieser Erde und herrscht über die Erde. Wieso ging er wieder? Ja, er hat das Gesetz erfüllt, aber er hätte auch bleiben können. Ein anderer Helfer kommt, ja, hat es gesehen. Ja, das ist wahr. Aber er konnte ja nachher, ist er auch verstanden, hätte bleiben können, oder? Also, jetzt kommen wir zum Matthäus 28, Vers 18 bis 19. Und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Also Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben. Durch seinen Tod und seine Auferstehung holte Jesus die Autorität zurück, die wir Menschen dem Satan übergeben haben. Also im Missionsbefehl, am Anfang haben wir gesehen, Gott hat den Menschen Autorität gegeben über die Erde. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, die Erde zu regieren. Aber wir Menschen haben Satan gehorcht anstatt Gott und haben so Satan Macht gegeben über die Erde. Aber durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus diese Macht gebrochen und sie wieder zurückgeholt. Und er sagt dann, mir ist alle Macht gegeben und darum geht hin. Also er übergibt sie uns wieder. Er gibt wieder den Menschen und sagt wieder, wie in 1. Mose 1, Vers 27, wir sollen gehen. Wir sollen, er möchte, dass wir Menschen über die Erde herrschen und nicht, dass er eine christliche Diktatur sozusagen aufbaut. Und was für ein Zweck, viele Menschen, also viel wird hier dieser Bibeltext falsch übersetzt und sagt, geht hin zu allen Menschen auf der Erde. Aber das Wort hier ist Ethnos, jetzt bin ich gerade verrutscht. Ja, genau, ist Ethnos. Und Ethnos kommt von Ethnie, das bedeutet Volk, das bedeutet Nation. Weil das Wort für Mensch im Griechischen, das ist Anthropos, und das steht nicht hier im Text Anthropos, es steht im griechischen Urtext eindeutig Ethnos. Und wie sollen wir das tun? Wie sollen wir die Nationen zu Jüngern von Jesus machen? Indem wir ihnen die Anweisungen Gottes lehren, also den Weg des Lebens lehren. Und wenn man genau anschaut, was sind denn Gottes Anweisungen? Für Anweisungen steht Tora. Und Tora bedeutet das Gesetz. Also die sollen den Leuten das Gesetz Gottes lehren oder die Anweisungen Gottes, die Beschreibung der Realität, die Bedienungsanleitung des Lebens. Und wenn man nicht in der Realität lebt, dann nimmt man Schaden. Das einfachste Beispiel ist die Gravität, die Erdanziehungskraft. Das ist auch ein Gesetz, das Gott gemacht hat. Und wenn wir nicht danach leben, dann sterben wir. Wir können nicht einfach vom Hochhaus runterspringen und dann kommt alles gut. Weil Gott hat die Erde ein Gesetz gemacht. Und genauso gilt das, wenn man die Familie neu definiert und sagt, Mann und Mann ist eine Familie. Das geht nicht gut und dann nimmt man Schaden daran. Es ist nicht, weil Gott uns straft, sondern weil wir nicht in der Realität leben. Also Gott gab uns die Mission, das Reich Gottes auf Erden zu bringen und nicht Seelen in den Himmel zu retten. Seelen in den Himmel ist sicher auch ein Produkt, also ein Nebenprodukt, das ist, Gott sagt, wenn wir mit ihm leben, dann werden wir bei ihm sein. Und das ist gut. Aber unsere Mission ist, das Reich Gottes auf Erden zu bringen. Und da lesen wir, also das hat Jesus den Jüngern gelernt, in Matthäus 6, Vers 9 bis 10 heißt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, denn unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Also man sollte den Himmel auf Erden bringen und nicht Menschen in den Himmel. Also das ist eigentlich unsere Aufgabe. Doch wie kann das gelingen? Emil hat schon gesagt, mit der Kraft des Heiligen Geistes, weil wir allein können das nicht tun, das ist ganz klar. Aber auch indem man die Völker die geschriebene Anweisung des Schöpfers gibt. Das heißt, ihre Sprache alphabetisieren, ihnen lesen und schreiben lehren und Gottes Anweisung in ihre Sprache zu übersetzen. Und man kann die Bibel eigentlich auch so betrachten, dass die ersten fünf Bücher Mose gilt als das Gesetz, die Tora, also Pentateuch. Und das ist das Herzstück der Bibel, das ist die Anweisung Gottes für unser Leben. Man kann sehen, die Geschichtsbücher in der Bibel, die sind dann die geschichtliche Illustration des Volkes Israels, was passiert, wenn man nach Gottes Anweisungen lebt oder eben nicht. Was passiert mit einem Volk? Was passiert mit Menschen? Die Psalmen und die Sprüche kann man sehen, Nämlich, dass es Erfahren und Weisheiten sind beim Ausleben von Gottes Anweisungen. Die Propheten, die voraussagen, was passiert, wenn man Gottes Anweisungen beachtet oder eben nicht. Aber auch eine Vorschau, auf wie sich Gottes Reich auf Erden ausbreiten wird. Die Evangelium, können wir sagen, das ist die Erfüllung des Gesetzes. Und die Apostelgeschichte und Briefe, die Befähigung eben von dem Heiligen Geist, das Gesetz auszuleben. Weil in Hesekiel 36, Vers 26 bis 27 steht, denn ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ihr werdet bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Die Befähigung von uns, Gottes Anweisungen zu befolgen und nicht mehr zu rebellieren. Also in der ganzen Bibel sehen wir, wie Gottes Mission für die Menschen ist, den Völkern seine Anweisungen zu bringen. Und das ist klar, äußere Freiheit kommt nur zuerst nach innerer Freiheit. Gottes Reich wirkt immer von innen nach außen. Wie der Sauerteig, von innen nach außen. Wie der Senfkorn, von innen nach außen. Ich muss eine persönliche Begegnung mit Jesus haben, aber dort bleibt es nicht stehen. Gott möchte, dass es nach außen geht, dass wir die Nationen erreichen. Und darum hat Gott immer wieder Menschen berufen und befähigt, Gottes Anweisungen, also das Gesetz, die Bibel, in die Sprache des gemeinen Volkes zu übersetzen. Wann wurde Gottes Anweisungen zum ersten Mal übersetzt? Wer weiß das? Außer der Pastor. Also, dann werde ich euch verraten. Das war ca. 250 vor Christus. Und die Bibel heißt Septuaginta. Und das wurde dann vom Hebräischen, vom Urtext Hebräischen, ins Griechische übersetzt. Und wieso? Weil das griechische Reich Judäa einnahm, also Palästina einnahm, und die Juden im griechischen Reich verteilt wurden und sie nicht mehr Hebräisch konnten. Also viele Sprachen, also die Gelehrten wussten das schon noch, aber das normale Volk konnte kein Hebräisch mehr, konnte nur noch Griechisch. Also haben sie gesagt, sie müssen die Bibel, also die Anweisung Gottes, das Alte Testament dazu mal ins Griechische übersetzen. Und darum wurde dann auch das Neue Testament in Griechisch geschrieben, weil das war wie eine Fortsetzung der Septuaginta und die Menschen konnten ja kein Hebräisch mehr. Also haben sie das in Griechisch geschrieben. Und wann kam dann die nächste Bibelübersetzung?
Latein.
Genau, Latein, 400 nach Christus. Die Bibel Vulgata und wurde übersetzt vom Griechischen ins Lateinische. Weil unterdessen hatte das Römische Reich die Weltreihe, also eingenommen, und Latein war als Umgangssprache, hatte sich durchgesetzt und die Leute konnten Latein. Und Vulgata heißt ja eigentlich volkstümlich, also was das Volk für eine Sprache sprach. Und danach gab es sehr lange auch keine Bibelübersetzungen mehr. Und das Römische Reich löste sich auf. Und es gab ja die germanischen Stämme, die da Europa durchmischten. Und da standen die verschiedenen Sprachen, die wir heute kennen. Französisch, Italienisch, Spanisch. Und dadurch wurde auch wieder eine Bibelübersetzung notwendig. Und da sehen wir, da war John Wycliffe, war der erste im 14. Jahrhundert, der die Bibel ins gemeine Englisch übersetzte. Und er läutete damit die Reformation ein. Und die Reformatoren verstanden Gottes Missionsbefehl nicht darin, Menschen in den Himmel zu bringen, sondern Himmel auf Erden. Damit ganze Nationen in die Freiheit geführt werden konnten, zuerst eben innerlich und dann äußerlich. Sie stellten Gottes Wort wieder als Autorität über alle Menschen her. Sie übersetzten Gottes Wort, sie lehrten das Volk lesen und schreiben und sie unterrichteten die Bibel, also das Wort Gottes, das Fundament, also nahmen die Bibel als Fundament für die Bildung. Und die Reformation machte aus der Schweiz eine großartige Nation. Wir sind heute eine großartige Nation wegen der Reformation, weil unser Leben, also die Kultur, an der Realität angepasst wurde. Groß waren wir noch nie, aber sagen wir mal, wir haben einen Namen in der Welt bekommen. Und darum sind wir ein Einwanderungsland. Wir Schweiz sind ein Einwanderungsland, weil wir eine großartige Nation sind. Die Leute wollen zu uns kommen, weil sie Freiheit, weil sie Wohlstand suchen, weil sie, ja. Und die Bibel wurde zur Grundlage unserer Kultur. Und da kann ich ein bisschen noch sagen, Rechtsstaatlichkeit, das hört man ja so viel, oder? Heutzutage. Und die kommt ja von Mose, vom Gesetz, von der Anweisung Gottes. Er hat ihnen eine Anweisung gegeben und diese galt für alle Menschen. Da konnte der David nicht einfach einen Uriah töten, weil es ihm passte und er seine Frau haben möchte. Da konnte er nicht, er wurde zur Rechenschaft gezogen vor Gott, weil das Gesetz galt auch für den König, galt auch für die Regierenden. Oder ein Ahab konnte nicht einfach dem Naboth den Weinberg wegnehmen, ihn beseitigen, Weinberg. Da kam der Prophet und hat ihn zur Rechenschaft gezogen. Und er musste Rechenschaft ablegen für das, was er getan hat. Oder die Demokratie, viele sagen, ja, die Demokratie kommt von den Griechen, oder? Aber das stimmt nicht. Die Demokratie kommt von den, sehen wir im 5. Mose 1, 13 bis 16, wo das Volk seine Richter auswählt. Also seine, die über die Menschen, dass Mose jetzt ein bisschen zu viel Arbeit hatte, ja, setzte er durch einen Rat seines Schwiegervaters Menschen ein, also Richter ein. Aber diese Richter wurden von anderen Menschen, also wurden vom Volk bestimmt, wer sie über sie herrschen sollen. Oder das Wort Premierminister ist in der Schweiz nicht so aktuell, aber in der Welt schon. Das heißt eigentlich oberster Diener, der Diener des Volkes. Das sehen wir in Römer 13, Vers 4, oder durch die Fußwaschung von Jesus. Da sagt, wenn ihr groß sein wollt, dann sollt ihr aller Diener sein. Also Premierminister, der oberste Diener des Volkes. Oder die Bildung, die Volksschule, dass alle Menschen studieren sollen, Gottes Wahrheit erfahren sollen. Das kommt an der Bibel. Die Menschenwürde, dass alle Menschen gleich sind vor Gott, kommt von der Bibel. Das sehen wir nur schon von Jesus' Tod am Kreuz. Er ist für jeder gestorben. Er kam nicht nur für die Reichen und Schönen und Mächtigen, sondern kam für jeden Mensch. Jeder Mensch ist für Gott unendlich wertvoll. Und er ist für jeden Menschen gestorben. Oder auch die Menschenrechte, die kommen aus den 10 Geboten. Recht auf Leben, Recht auf Freiheit, Recht auf Eigentum. Die Unterscheidung zwischen Arbeit als gut und Mühsal als menschenunwürdige Arbeit, das hat technischer Fortschritt vorgebracht, hat Erfindungen gebracht. Freie Marktwirtschaft. Heute ist das ein bisschen verpönt, vom Kapitalismus zu sprechen. Aber Kapitalismus kommt vom Wort Capito und Capito bedeutet Haupt. Gott sagt uns, wir sind Haupt. Wir sollen das Haupt sein, nicht der Schwanz. Und in der Marktwirtschaft ist es, dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Königen oder Regierungen, die uns Arbeit geben, sondern dass wir selbstverantwortlich sind, also das Haupt sind für unseren Haushalt, für unsere Ökonomie. Und dass wir, das brachte Selbstständigkeit hervor, Unternehmertum, Familienunternehmen. Oder auch Vertrauen auf gebaute Beziehungen. Das sehen wir in den Hoflehen. Heute gibt es sie ein bisschen weniger als früher. Aber da heißt es in der Bibel, wir sollen nicht stehlen. Wir sollen nicht begehren, was dem anderen gehört. Also dann gehe ich in einen Hofladen, da hat es eine Schüssel voll Geld. Und wenn ich dann Produkt, nehme ich ein Produkt, gebe das Geld rein. Und wenn ich Wechselgeld brauche, nehme ich es noch raus. Das war früher kein Problem. Heute ist es schon ein bisschen anders. Aber ja, das hat eine Kultur gebracht, dass man den anderen vertraut. Jemand hat mir mal gefragt in Kolumbien, was dich am meisten stört. Und ich habe gesagt, dass das Wort des anderen nichts zählt. Der kann dir was sagen und es zählt einfach nichts. Familienstruktur. Stabile Familien. Vater und eine Mutter mit einer unbestimmten Anzahl Kindern. Das macht starke Kinder. Gibt Kindern eine Identität. Die müssen nicht herausfinden, ob sie Mädchen oder Knabe sind. Das sehen wir in 2. Mose 20, Vers 12, auch in den 10 Geboten. Die Bibel, Gottes Anweisungen für das Leben, hat die Schweiz, Nordeuropa oder so gesagt den Westen zu großartigen Nationen gemacht. Und ich möchte da nichts verherrlichen. Ich meine, wir sind alle sind Menschen und da waren viele Fehler passiert. Aber in der Grundlage stimmt das so. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen den Unterschied zur südamerikanischen Kultur aufzeigen. Oder zur kolumbianischen. Warum ist Kolumbien nur eine große Nation und keine großartige Nation? Warum ist Kolumbien ein Entwicklungsland? Fangen wir beim Bibellesen an. Das Bibellesen wurde in der Schweiz gefördert. Das war die Grundlage der Bildung. Bibellesen in Kolumbien war lange Zeit verboten. Also es wurde verfolgt, wenn man die Bibel liest. Darfte nur der Klerus leben, die lesen und verstehen, sagten sie. Sie verstehen nur die. Dann in der Schweiz gibt es Bildung für alle. Volksschule. Oder? Ich ging da mit Kindern von Ärzten in die Schule oder Anwälten. Und meine Eltern waren nicht speziell gebildet. Sie hatten keinen großen Status. Aber für alle gab es die gleiche Bildung. Und in Kolumbien, da gab es nur Bildung für die Oberschicht, das lange Zeit, heute schon nicht ganz. Aber ich möchte das noch erweitern. Heute ist so, dass die Volksschule so schlecht ist, dass es sehr viele Privatschulen gibt. Und die Privatschulen können sich nur die Reichen leisten. Und wenn man eine gute Arbeit haben möchte, muss man gewisse Universitäten abgeschlossen haben mit Namen. Also können nur die Reichen auch reich bleiben oder oben bleiben. Die anderen ist einfach eine Bildung, es ist eine verschiedene. Und es gibt so viele verschiedene Stufen von Privatschulen, dass dann die super teuren und dann ein bisschen weniger und dann noch die ganz günstigsten, aber da gibt es wirklich alles, den ganzen, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Stufen das da gibt, aber es gibt ganz viele. Und das hat in der Schweiz das eine Einklassengesellschaft gemacht. Also wir sehen uns nicht minderwertig gegenüber anderen Personen oder hochnäsiger, also mehr wert als andere. Aber in Kolumbien gab es 32 verschiedene Klassen. Und das ist bestimmt durch den Mischungsgrad vom spanischen Blut mit indigenem Blut oder schwarzem Blut. Also da gibt es wirklich, hat es 32 verschiedene Stufen gegeben. Und heute ist das immer noch so. Also man sind nicht mehr Blutlinie, sondern ganz Kolumbien ist eingeteilt in Bereiche, in eine sogenannte Strato. Die werden gezählt von 1 bis 6. Und das wird so ein bisschen, soll ich sagen, gesagt, als wie ein sozialer Ausgleich oder ein, wie soll ich sagen, dass die Mensch, der Boden im Gebiet 1 ist am billigsten und im Gebiet 6 ist am teuersten. Und die Nebenkosten ist im 6. am teuersten, die zahlen dafür die 1 und 2 und 3 mit. Oder? Und das wird so gerechtfertigt, aber es ist wie ein Klassensystem, wie ein Kastensystem in Indien, vielleicht kennt ihr das. Ist ein bisschen ähnlich. Das ist wenn man dann, wenn man im 3 wohnt hat man und in eine Schule möchte, Privatschule zum Beispiel, nicht nur wegen dem Geld, dann kann man einfach, im Estrato 3 lebt, kann man dann die Schule nicht besuchen. Also sie sagen das natürlich nicht so. Aber man wird dann einfach wegen etwas anderem abgelehnt. Oder man kriegt eine Arbeitsstelle nicht, weil man in Estrato 3 oder 4 lebt. Aber es wird natürlich nicht so, wie soll ich sagen, gerechtfertigt. Aber es ist so. In Kolumbien, in Schweiz hat es funktionale Familien hervorgebracht, starke Familien. Vater und Mutter, einen Bund, ein lebenslanger Bund. Und in Kolumbien hat es dysfunktionale Familien vorgebracht. Machismus und Matriarcado, also Frauenherrschaft. Und ja, der Machismo, das kam, also ich weiß nicht, ich sage jetzt da kurz, wo das kam. Die Spanier kamen alleine, ohne Frauen, nach Kolumbien, also nach Südamerika, die Spanier. Und sie durften die Frauen erst nachholen, wenn eine Kirche im Dorf stand und das ganze Gebiet Frieden herrschte mit den Indianern. Und da haben sich die Männer vergangen an den Indianerfrauen. Aber sie haben, die katholische Kirche hat sie auch nicht getraut. Also wenn auch ein Mann Single war, die hatten sie nicht getraut. Also verheiratet, sagen wir so. Und dadurch entstand eine Schicht, also nach einer gewissen Zeit kamen dann die Frauen nach, aber sie hatten schon viele Kinder mit den Indianerfrauen. Und diese Kinder wurden dann aber nicht akzeptiert und nicht anerkannt. Oder? Und das brachte einen Machismus hervor, dass die Männer einfach ihren sexuellen Trieb nachgingen, wie sie wollten, und außen haben sie dann die gute Familie gestillt. Aber jeder wusste, dass es nicht stimmt, und alle Kinder, also die Kinder kamen dann zur Welt und die fühlten sich stärker als ihre Frauen, also sie haben ihr spanisches Blut, sie waren mehr wert als ihre Mütter, nicht Frauen, sondern Müttern, aber sie waren auch weniger wert als ihrem Vater, der sie nie anerkannt hätte. Und sie waren so zwischen Stühle und Bank, oder wie sagt man? Ja, sie waren so zwischendurch, und das hat eine Kultur geschaffen von der Illegitimität, also eine Identitätskrise. Und dadurch hat dann auch, weil die Männer moralisch nicht richtig lebten, haben sie auch ihre Autorität in der Familie verloren. Und da haben die Frauen die Herrschaft übernommen. Und die Frauen sagen, es gibt auch sehr viele halt, nur da schon viele alleinerziehende Mütter. Also, und das bringt eigentlich eine Sklavengeneration hervor, eine Sklavenkultur. Und da kann ich nur kurz ein Beispiel anfügen von Jamaika. In Jamaika war es mal so, dass ja die Amerikaner, der William Wilberforce, hat verboten, den Sklavenhandel verboten, also die Engländer konnten keine Sklaven mehr auf Jamaika bringen. Und dann haben sie gedacht, was machen wir? Jetzt haben wir ein Problem, wir haben ein Nachschubproblem. Haben sie gedacht, ja, wir erzeugen unsere eigenen Sklaven. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben den schwarzen Männern angewiesen, sozusagen motiviert, mit Frauen Kinder zu haben, aber dann nicht die Verantwortung für die Kinder zu übernehmen. Und dadurch zeugt man eine Generation von Sklaven, die sind dann abhängig von anderen Menschen, die haben keine starke Identität. Dann die Wirtschaft. In der Schweiz hat es dann ein Familienunternehmertum hervorgebracht. Da gab es viele Familienunternehmen. Also, und die Schweiz ist, glaube ich, nach den USA dieses Land, das am meisten Familienunternehmen hat. Es hat Mehrwert geschaffen. Also man macht aus einem Produkt einen Mehrwert. Und in Kolumbien ist man immer Abhängigkeit von der Oberschicht. Abhängigkeit, dass jemand einem eine Arbeit gibt. Man denkt nie an eine Selbstständigkeit, nie. Es ist eine Abhängigkeit vom Staat, auch von Rohstoffen. Man fördert die Rohstoffe, man produziert nicht ein hochwertiges Produkt danach. Und was ist nun der Zusammenhang mit unserer Arbeit? Also unsere Aufgabe ist ein bisschen die Aufgabe von Mose in der Wüste, können wir sagen. Menschen, nicht nur unsere Kinder, Gottes Kultur lehren und sie die göttliche Anweisung bringen, aber auch Kultur vorleben. Da geht es um Charakterbildung, also das eigenständige Übernehmen von Verantwortung. Das ist sehr wichtig, weil man erwartet immer, dass der andere das Problem löst, aber man sieht nicht, dass ich das Problem lösen kann. Auch das selbstständige Denken, was natürlich basiert sein muss auf Gottes Wort, dass man Sachen hinterfragt. Die Menschen in Kolumbien sind extrem abhängig von den Pastoren. Also die gehen zum Pastor und sagen, du, ich habe das Problem, du musst es lösen. Du musst jetzt sagen, was ich machen muss. Und da muss eine 1, 2, 3, 4, 5 Regel geben. Und wenn der das nicht macht oder nicht kann, dann gehe ich einfach zum nächsten Pastor. Aber sie sind so abhängig, dass sie nicht in der Beziehung zu Gott eine Lösung finden und sie befähigt werden, überhaupt die Lösung, ja, als Problem zu lösen. Auch das Bibellesen möchten wir fördern, dass die Leute eigenständig die Bibel lesen und die Bibel studieren. Auch das Analphabetentum bekämpfen. Und Analphabetentum ist nicht nur Buchstaben lesen können oder Wörter lesen können, sondern Analphabet ist eigentlich einer, der auch nicht, der lesen kann, aber nicht versteht, was er liest. Und das ist so häufig. Die können was lesen, die verstehen nicht, was sie lesen. Und das ist genauso Analphabetentum. Und das ist auch unsere Arbeit, das Analphabetentum bekämpfen. Die Familienstruktur und Kulturformen, also das immer wieder, wir haben auch viele junge Ehepaare, also einige junge Ehepaare, viele vielleicht nicht, die zu uns kommen und sagen, was sie beeindruckt hat von uns als Familienkultur. Und so sind wir immer wieder herausgefordert, anderen Menschen die göttliche Kultur vorzuleben. Auch Weisheit vermitteln. Und Weisheit geht dir drei Stufen von Weisheit oder drei Stufen für drei Wörter in den Sprüchen für Weisheit. Das eine ist Wissen. Also ich kann etwas wissen, Aufnahme von Informationen. Aber wenn ich die Informationen nicht verarbeite, sind sie nützlos. Also zweites ist Intelligenz. Also ich überlege, ich verarbeite die Informationen, ich denke darüber nach, ich vernetze das mit anderen Informationen. Das ist Intelligenz, aber dann bin ich noch nicht weise. Weisheit bin ich erst, wenn ich denn das anwende, was ich erkannt habe. Und da ist auch ein Riesenschritt in Kolumbien, dass das Wissen ist oft vorhanden. Nachgedacht wurde manchmal auch, nicht immer. Aber dass man das denn anwendet, das ist irgendwie, ja, das machen die Schweizer vielleicht, aber wir doch nicht. Das ist sehr herausfordernd. Und auch, dass die Menschen eine Vision für ihr Leben entwickeln, eine Vision, die über sich hinausgeht. Genau, hier sehe ich eigentlich der Missionsauftrag. Sehen wir, hier ist das Erreichen der Person und die wiederherstellende Beziehung zu Gott. Und das ist der erste Schritt. Als zweiten Schritt müssen wir den Menschen die Weltsicht verändern. Und wieso die Weltsicht? Ich habe mich immer gefragt, also in Afrika, in Südamerika, sehr viele Christen, aber warum sind sie nicht keine großartige Nation geworden? Warum nicht? Weil sie dieselbe Welt an sich behalten haben. Sie haben einfach ihr Leben Jesus übergeben, aber alles rundherum ist gleich geblieben. Sie sind jetzt einfach errettet. Sie kommen in den Himmel. Aber ihre Weltsicht hat sich nicht verändert. Und wenn sie ihre Weltsicht nicht verändert, dann verändert sich nichts in der Kultur. Bleibt alles gleich. Und da sehen wir, da kommt das Formen. Wir, den Charakter müssen wir formen, unsere Aufgabe, und die Familie und Gemeinschaften müssen geformt werden. Von der Weltsicht aus als Fundament. Also Fundament natürlich die Beziehung zu Gott. Und dann die Mission ist, die Gesellschaft und die Nation zu erreichen, damit sie verändert werden. Genau, das kommt noch. Und jetzt möchte ich noch etwas über die Schweiz sagen. Wie sieht es denn in der Schweiz aus? Wo stehen wir? Sind wir noch eine großartige Nation? Uns geht es gut, nicht? Wir Schweizer hören das nicht gern, sind korrupt geworden. Was ist Korruption? Korruption, wenn wir uns versetzen in die Antike, dann haben sie Gewichtsteine gehabt. Und nachdem haben sie die Waage in Produkten abgewogen. Und da gab es solche Schlaumeier, die haben das Gewicht verändert. Zu ihrem eigenen Gutdünken haben sie, zu ihrem eigenen Vorteil haben sie das verändert, damit sie mehr Geld einnehmen. Sagt man Korruption, nicht? Aber wir in der Schweiz haben auch Gottes Standard verändert. Und das ist genauso korrupt. Wir sind korrupt geworden. Wir haben Gottes Standard verändert. Und warum? Warum ist es so weit gekommen? Leider haben wir Christen nachgelassen. Wir sind nicht mehr kulturprägend. Wir haben das Feld dem Feind überlassen. Die Welt ist das Licht und Salz der Kirche geworden. Wir haben uns fokussiert, Menschen in den Himmel zu bringen, aber nicht mehr den Himmel auf Erden. Aber wie bringt man den Himmel auf Erden? Wie prägt man eine Nation? Die Bibel und Gottes Anweisung muss wieder zum Zentrum, zum Fundament unseres Lebens machen. Also mich persönlich zuerst. Ich muss nicht sagen, ja, die anderen machen das auch. Oder in dieser Gemeinde handhaben sie das so. Sondern mein Fundament muss wieder die Bibel werden. Und da geht es ums persönliche Bibelstudium. Und ich muss wieder die Bibel selber studieren. Und da möchte ich dann einladen, auch da möchte ich etwa den Juda-Bibellese-Studierplan vorstellen im 7. September, genau am Gebetsabend. Und möchte euch eigentlich motivieren, die Bibel wieder selber zu studieren, die Zeit zu nehmen, weil das muss das Fundament unseres Lebens werden. Und das sehen wir auch in Esra 7, Vers 10. Also Esra ist ja das Volk Israel wurde ja in die Gefangenschaft verschleppt, weil sie Gottes Anweisungen verachtet haben, sich an den Nationen angepasst haben. Und dann hat Gott erlaubt, dass sie wieder zurückkamen und dass die Nation wieder aufgebaut werden konnte. Und Esra war ein Bibellehrer, der zurückkam, das Wort Gottes zu unterrichten den Menschen. Und da können wir die Parallele zur Schweiz ziehen. Heute sind wir gleich. Wir hatten Gottes Anweisung, wir sind davon abgekommen und müssen sie wieder den Leuten neu lehren. Da steht es in Esra 7, Vers 10. Denn Esra hatte sich mit dem ganzen Herzen der Aufgabe hingegeben, das Gesetz Gottes zu studieren und zu befolgen. Also wenn ich es nur studiere und nicht befolge, nützt nichts. Und Israel seine Ordnungen und Rechte zu lehren. Christen sollen wieder wichtige Schlüsselpositionen in der Gesellschaft übernehmen. Diese Schlüsselpositionen wurden vom Feind besetzt. Aber wir können mit Gottes Hilfe und dem Heiligen Geist diese wieder zurückbekommen. Und da möchte ich zwei Beispiele, ein bisschen wenig aktuell und eins aktuelles, anfügen. William Wilberforce ist ein Begriff für euch, oder nicht? Kennt ihr? Er war ein Engländer und hat in England den Sklavenhandel abgeschafft. Es gibt da einen Film, Amazing Grace. Ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat. Und man hat immer eher, man stellt ihn immer so ein bisschen als Einzelperson dar, als Politiker, der sich eingesetzt hat für die Abschaffung des Sklavenhandels, aber er gehörte zu einer Gruppe, die hatte den Namen Clapham Clan. Und diese Clapham Clan, das war eine Vereinigung von Christen, die sich gesagt haben, dass eben der Sklavenhandel muss abgeschafft werden, aber sie hatten auch die East Indian Company bekämpft, also die Machenschaften, wie sie mit den Menschen in Indien umgegangen sind. Die Versklavung der Menschen, die Ausnutzung der Menschen. Und sie haben gesagt, das müssen wir bekämpfen. Und sie hatten, also seit William Wilberforce und Clapham Clan sich das zum Ziel gesetzt hatten, gab es 40 Jahre oder 30 bis 40 Jahre, bis etwas verändert wurde. Aber sie hatten eine Strategie. Sie hatten sich versammelt und wollten das bekämpfen, weil sie das als Unrecht sahen. Oder ein aktuelles Beispiel. Wer hat sich nicht gewundert, warum die USA jetzt auf einmal die Abtreibung verbietet? Wer hat sich gewundert? Also ich. Ja, ich habe mich auch gefreut. Aber wie ist das möglich? Klar, der Trump konnte christliche Richter einsetzen. Das hat Gott so geschenkt. Aber von einem Richter, dem ersten, den er eingesetzt hat, da hatte Brett Kavanaugh, er wurde ja recht angegriffen, aber das ist ja normal, der Feind versucht alles, aber es gelingt ihm halt nicht. Er gehörte zu einer Gruppe von Juristen, also er war ganz jung, als er da zu dieser Gruppe kam, wahrscheinlich im Studium, die sie gesagt haben, es hat eine zu liberale Rechtsprechung in den USA. Und wir wollen das verändern. Und in dieser Gruppe haben sie daran gearbeitet, er hat daran gearbeitet, dass er irgendwann der oberste Richter sein kann, einer der obersten Richter in dem Land, um die Rechtsprechung in den USA zu verändern. Es gibt 7 Bereiche der Gesellschaft, wo wir wieder müssen, Christen, die Schlüsselposition einnehmen. Familie, Glaube, da gehört Religion, Kirche dazu, die Regierung, also die Zivilregierung, die Gesetzgebung, gehört dazu, Wirtschaft, Kunst und Unterhaltung, Medien und die Bildung. Das sind diese 7 prägen eine Kultur. Und wir Christen müssen wieder daran arbeiten, dass wir in Schlüsselpositionen dorthin kommen, eine Vision entwickeln, unser Land zurück zu Gott zu führen. Wir sind gesegnet wegen unserer Vorfahren. Die Reformatoren, die die Schweiz gegründet haben, das waren Christen. Die haben sich eingesetzt. Sie sind nicht nur faul rumgesessen oder haben nicht einfach alles, jetzt kommt halt so. Nein, sie haben sich eingesetzt. Da gab es auch Widerstand. Da gab es auch Menschen, die das verhindern wollten. Aber sie haben sich eingesetzt und wir genießen die Frucht ihrer Arbeit, ihres Aufopferns. Und damit es so bleibt und auch unsere Kinder dies noch genießen können, sind wir an der Reihe. Wir müssen die Verantwortung übernehmen. Und so lasst uns daran arbeiten, Gottes Reich auf Erden zu bringen, sei es nun in Kolumbien oder in der Schweiz, anstatt nur Seelen in den Himmel zu retten. Jetzt möchte ich noch sagen, ich habe ein Buch mitgebracht, mich geholfen zu übersetzen. Und das liegt hinten auf, ihr dürft gerne eines mitnehmen. Es ist ein Geschenk von uns an euch. Und ja, da geht es auch um das Reich Gottes auf Erden bauen. Genau.